Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Am Mikrofon begrüßt Sie Marietta Schwarz. Sprache ist viel mehr als ein abstraktes Gerüst. Sie treibt uns politisch nach links oder rechts. Und das Schlimme ist, wir merken das nicht einmal. Es ist eine der kernigen Thesen unseres heutigen Gastes in den Zwischentönen. Elisabeth Wehling ist Sprachwissenschaftlerin und Kognitionsforscherin. Sie wurde 1981 in Hamburg geboren, wo wir diese Zwischentöne heute aufzeichnen. Und sie hat innerhalb kurzer Zeit eine ziemlich steile akademische Karriere hingelegt. Seit 8 Jahren lebt und forscht sie an der Universität in Berkeley in Kalifornien. Ihr Buch über politisches Framing erschien im März 2016 und behandelt das Thema, das uns alle seit ungefähr einem Jahr sehr beschäftigt, den Umgang mit Sprache in der gegenwärtigen Politik. Darüber werden wir in den kommenden 90 Minuten reden, aber auch vielleicht über Pyjama-Träger an Elite-Unis, das tägliche Telefongespräch mit dem Bruder und natürlich über Donald Trump. Herzlich willkommen, Elisabeth Wehling.
Hallo, schönen guten Tag.
Sie sind seit Ihr Buch im März erschien stark nachgefragte Expertin in den Medien, weil der Ton in den politischen Debatten rauer geworden ist, im Internet geradezu enthemmt. Welchen Anteil hat Sprache am Erfolg der Populisten?
Ein Riesenanteil. Sprache ist wirklich Dreh- und Angelpunkt, und weil wir aus der Forschung wissen, und zwar ganz wasserdicht, solide mittlerweile wissen, dass Sprache sich unmittelbar nicht nur auswirkt auf die Wahrnehmung einer Situation, sondern auch auf das Handeln in einer Situation, ist es eben so wichtig, sprachlich immer Klarheit zu haben, einfach auch, um demokratisch fair zu bleiben, sich begreifbar zu machen.
Und sind die Populisten da besser drauf?
Populisten haben tatsächlich ein ganz gutes Händchen dafür, sich sprachliche Muster zu suchen, die ganz dezidiert, ganz knallhart die eigene Ideologie auf den Tisch legen. Und das ist zunächst einmal einfach eine Form, sich erkenntlich zu machen ideologisch. Und jeder, der diese Ideologie dann teilt, fühlt sich natürlich eingeladen, bei der Gruppe oder Partei mitzumachen.
Stellen wir uns vor, ein Duell Angela Merkel gegen, sagen wir, Frauke Petri. Wer würde besser abschneiden, Ihrer Meinung nach?
Na, das ist jetzt natürlich die Frage. Es ist eine spannende. Also die Frage wäre, bei wem? So, für alle, ich sag mal, deutschen Mitbürger, die ideologisch richtig eng und streng auf das eher neofaschistische gehen, ja, gedanklich. Die werden natürlich von einer Frauke Petri begeistert sein. Außerdem bietet sie sehr einfache Antworten an, und wir wissen, dass Menschen, die eher im rechtspolitischen Spektrum ideologisch verankert sind, einen ganz großen Hang haben zu einfachen Antworten. Das nennt sich Cognitive Closure in der Forschung. Auf der anderen Seite würde eine Angela Merkel natürlich in ihrer Art, das Systemische in der Politik zu betonen, Empathie in den Vordergrund zu stellen, auf Kooperation und die gleiche Wertigkeit und Würde jedes Menschen zu gehen. Damit würde sie natürlich ein Riesenspektrum eher am, naja, mittigen, progressiven Bereich abholen können. Das heißt, es ist immer eine Frage, wen wollen Sie ansprechen? Denn je nachdem, welche ideologische Gruppe Sie in einer Bevölkerung ansprechen wollen, müssen Sie natürlich ganz anders kommunizieren. Und deswegen sage ich auch immer, ich werde ganz oft gefragt, Frau Wehling, sollen jetzt alle reden wie die Frau Petri oder die AfD? Ja, und die Antwort ist nein, im Gegenteil. Ja.
Und die Antwort ist anscheinend auch, Angela Merkel macht es gar nicht so schlecht.
Angela Merkel macht es gar nicht so schlecht, wenn man sich den politischen Kontext anschaut, mit dem sie es zu tun hat. Und die Kommunikation und die Nebenschauplätze, wo gekämpft wird mit, ich sag mal, CSU Seehofer jetzt. Wie stark geht man nach rechts oder nach links? Wie die SPD dann zum Beispiel bei der Frage, wie ist jetzt mit Geflüchteten umzugehen, fasst sich zumindest für einen Moment rechts von Angela Merkel positioniert sprachlich und vermeintlich programmatisch und sagt, naja, wie ist das mit den Deutschen? Haben wir da jetzt keinen Neid und keinen Kampf um die Ressourcen? Die Frau hat es nicht leicht und die macht das ganz gut. Allerdings muss man sagen, sie kann in ihrer Kommunikation noch viel deutlicher betonen, worum es ihr jeweils geht. Zum Beispiel der Satz, wir schaffen das, war gut gemeint und schlecht gewählt.
Warum?
Wir schaffen das. Hören Sie mal genau hin. Wenn ich Ihnen sage, ich will das, ich kann das, ich mach das, ich schaff das. ich schaffe das, da klingt immer mit ich muss und ich werde es irgendwie auch hinbekommen. Es klingt aber nicht mit einfach diese psychologische Motivation, ich will das, weil so bin ich gestrickt als Mensch. Aber dieses Wort schaffen, ja, das hat diesen Ansatz und diesen Anspruch, den guten Anspruch dahinter, so nicht transportiert.
Frau Wehling, im Prinzip ist diese Beschäftigung mit der Sprache im Populismus ja etwas, was wir noch nicht gar nicht so lange, zumindest hier in Deutschland, machen. Also wir sind plötzlich in der Situation, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen. Haben wir da irgendwas verschlafen?
Wir haben sicherlich, und mit wir meine ich tatsächlich in dem Fall politische Parteien, Berichterstattende und auch die Bürger, die weder journalistisch noch politisch in dem Sinne arbeiten, wir haben sicherlich es versäumt, Diskurse zu führen, in denen die ideologischen Grundlagen, die Wertegrundlagen unserer politischen Gestaltung deutlich werden. Diese ganzen Dinge haben wir wirklich diskursiv vernachlässigt und damit auch neuronal gedanklich verkümmern lassen. Mhm. Und da können die Populisten reingrätschen. Und ehrlich gesagt ein Stück weit völlig legitim und sagen, aha, hier gibt's eine moralische, völlig offene Flanke. Wir setzen uns hier rein mit einem stark ideologischen Diskurs.
Das heißt, solange die Populisten nicht so auf dem Vormarsch waren, gab es ja auch quasi gar keine sprachliche Konkurrenz. Kann man das vielleicht so zuspitzen?
Das kann man so zuspitzen. Und die politischen Gruppen sind wirklich zunehmend verwässert. Schauen Sie sich die SPD an, noch unter Willy Brandt. Das waren ganz andere Diskurse, das waren andere Ideen, die hochgehalten, nicht nur politisch gelebt, sondern auch politisch ständig besprochen wurden. Ja, der Diskurs ist ein wenig eingeschlafen, hat sich natürlich auch intensiv beeinflussen lassen durch die neoliberal geprägten Diskurse und Ideen und Programmatiken, zum Beispiel von Nordamerika, von den Vereinigten Staaten. Da wurde zu lange weggeschaut und es wurde zu lange darauf gepocht, dass irgendwie am Ende des Tages, wenn man die Fakten auf den Tisch legt, immer das Richtige politisch gemacht werden kann und Sprache wirklich gar nicht so wichtig ist.
Wir werden darüber später noch reden. Ihr Buch heißt Politisches Framing, wie eine Nation sich ihr Denken einredet und daraus Politik macht. Ich finde, ein ziemlich provokanter Untertitel, vielleicht kommt er ja auch nicht von Ihnen, sondern vom Verlag. Aber was meinen Sie damit? Eine Nation redet sich ihr Denken ein.
Ja, der kommt tatsächlich von mir, der Untertitel. Und ich sag mal, das Buch hatte 10 Titel, bevor es diesen Titel hatte. Mhm. Ne, das ist ja übrigens auch Framing, ne? Welchen Rahmen setze ich, worum geht's bei meinem Forschungsthema. Tatsächlich reden wir uns unser Denken ein. Der Mechanismus heißt Happy and Learning. Happy and Learning bezeichnet den Vorgang im Gehirn, dass wann immer wir Ideen simultan denken, diese Ideen sich physisch, neuronal stärker vernetzen. Und zwar auch Ideen, die uns über Sprache präsentiert werden. Das heißt, wir reden uns tatsächlich unser Denken ein durch die Sprache, die wir nutzen. Ja, in öffentlichen Diskursen zum Beispiel. Wenn wir über das gesamte politische Spektrum hinweg sprechen vom Klimawandel, das Klima immer wieder mit Wandel assoziieren. Wandel ist weder negativ noch positiv. Wandel kann in beide Richtungen gehen, ist erstmal ein ganz neutrales Wort. Dann reden wir uns in unserer Wahrnehmung ein über Happy Learning physisch im Gehirn, dass der Klimawandel zunächst mal gar nichts Bedrohliches ist. Natürlich ist es immer so in der Politik und im politischen Denken, dass sie sich für eine Wahrheit entscheiden müssen und die Wahrheit ist nie objektiv. Wir gehen aber auch nicht vom totalen Konstruktivismus aus, wo man sagt, alles entsteht bei jedem ganz einzeln im Kopf, sondern es gibt schon sowas wie ein kollektives Wahrnehmen, ja? Und diese Wahrnehmung, die über Sprache geschaffen werden, zu hinterfragen, das ist ein großes Anliegen für mich.
So, und dann gab es einen Klopper in dem Buch, einen von vielen, würde ich sagen, also zumindest eine Stelle, die mich relativ so aus den Socken gehauen hat. Und zwar der Satz, der Mensch ist nicht fähig, rein rational Entscheidungen zu treffen. Also wir entscheiden nicht aufgrund von Fakten, sondern mehr oder weniger aus dem Bauchgefühl. Mhm. Finde ich nicht gut.
Nee. Findet keiner gut. Ist auch natürlich mit so einem Kloppersatz geht man ja auch raus, wo man einfach mal sagen will, hey, wir müssen mal hier ein bisschen wachrütteln. Ja? Aber ich gebe Ihnen ein einfaches Beispiel. Und dann wird daran verdeutlicht sich auch ein Stück weit, was Framing eigentlich ist. Also dieses Setzen, Framing heißt ja Rahmen, ja, das Setzen von interpretativen Rahmen über Sprache. Das ist eine klassische Studie, bereits aus den 70ern von Kahneman und Tversky. Man hat Folgendes gemacht. Man hat gesagt, sie müssen eine ganz wichtige medizinische Entscheidung treffen. Und es ging darum, ob man eine OP, eine Operation durchführt oder nicht an Patienten. Der ersten Gruppe von Probanden sagte man, diese OP hat die Überlebenschance von 70%, ich glaube es waren 90%. Und der zweiten Probandengruppe sagte man, es gibt ein Sterberisiko von 10%, genau. So, was passierte? Die zweite Gruppe, und zwar diejenigen Probanden, bei denen aktiviert wurde im Kopf, der Deutungsrahmen, eine Idee von Sterben und Sterberisiko entschieden sich gegen die OP, signifikant stärker als die erste Gruppe. Und das Ganze war keine faktische Entscheidung. Denn die Faktenlage 90%, 10%, die ist ja schnell durchschaut und schnell berechnet, rational. Ja? Und das heißt, Kommunikation, Denken oder Entscheiden ohne solche Deutungsrahmen geht gar nicht. Und das ist damit gemeint. Menschen denken nie rein rational und faktisch. Mhm. Es geht gar nicht.
Das ist natürlich eine unschöne Erkenntnis, gerade auch vielleicht für die Intelligenteren unter uns, die sich plötzlich in einer Schublade finden mit denen, auf die sie vielleicht herabschauen, ja, die Menschen mit den schlichteren Gemütern. Das heißt, im Zweifelsfall bin ich oder Sie zum Beispiel für eine plumpe politische Parole genauso anfällig wie jemand, der weniger reflektiert?
Noch anfälliger. Je mehr ein Mensch sich mit Politik beschäftigt, je bewanderter er ist politisch, je mehr Zeitung liest, je mehr zum Beispiel auch in einem Studium, sei es ein Bachelor- oder Master- oder PhD-Studium, sich mit dem Thema Politik auseinandersetzt, desto anfälliger für Framing-Effekte. Warum? Je mehr ich mein Gehirn darauf trainiere, über Politik und politische Debatten nachzudenken, zu lesen und damit ja auch immer wieder unterschiedliche Meinungen zu lesen, desto flexibler wird mein Gehirn und desto anfälliger für Framing-Effekte über Sprache.
Okay, bevor wir das weiter diskutieren, lassen wir das erstmal sich setzen und hören Musik. Sie haben sich ausgewählt unter anderem Johnny Flynn, Tickle Me Pink. Was fällt Ihnen dazu ein, Frau Behling?
Ja, Johnny Flynn, ganz toll. Das ist ein Sänger aus England, ja, ein Brite, macht ganz tolle Musik, ganz tiefgründig, philosophisch, aber so ein bisschen alltagsphilosophisch und wirklich mit spannenden Ecken und Kanten immer wieder. Und auf ihn kommen bin ich witzigerweise über eine sehr gute Freundin in den USA, die als Kalifornierin eine große Anhängerin eben seiner Musik ist und habe ihn jetzt schon mehrfach auch live spielen sehen in San Francisco in so, ja, wirklich so Kneipenkellern, ne? Und ja, es ist eine tolle Musik, ganz, ganz schön.
Johnny Flynn, Tickle Me Pink, ein Wunsch der Kognitionswissenschaftlerin Elisabeth Wehling, unser Gast heute in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Frau Wehling, die kognitive Linguistik und die Frame-Forschung, also Ihr Forschungsfeld, ist ja relativ jung, existiert, glaube ich, so rund ein halbes Jahrhundert. Wir haben vieles schon angesprochen, aber nochmal so die Frage, was treibt Sie und Ihre Kollegen denn um im Vergleich zu den konventionellen Linguisten?
Also was uns umtreibt und was uns auch unterscheidet, ist, dass uns Sprache weniger interessiert als ein System, das man an und für sich jetzt auseinandernimmt, erforscht und schaut, wo kommt jetzt diese Wortendung historisch her oder welche Regeln werden angewandt, um die und die grammatikalische Form abzuleiten, sondern das Kognitive, und deswegen heißt es ja auch eben kognitive Linguistik, ist ja das Gedankliche. Das heißt, wir schauen uns Sprache immer im Verhältnis zum menschlichen Denkapparat an. Und deshalb sind wir auch sehr interdisziplinär. Wir beziehen ja sehr viel Ergebnisse aus der Sozialpsychologie, aus der Gehirnforschung und schauen uns eben an, wie macht Sprache eigentlich Sinn im Verhältnis zum Kopf und zum Denken? Und wie schlägt sich Sprache unmittelbar nieder im Denken und im Verhalten? Also ganz entgegen dem, was man traditionell annimmt, dass Sprache eine Art dem Kopf und dem Körper externes System ist, gehen wir davon aus, und das nennt sich verkörperlichte Kognition, dass Sprache stattfindet im Körper, im Gehirn. an alles angebunden, an Bewegung, an Gefühle, an visuelle Eindrücke. Und das ist der ganz große Unterschied. Und damit können Sie auch bestimmte linguistische Phänomene ganz anders durchleuchten, die zum Beispiel kulturabhängig sind oder die auch abhängig sind von unterschiedlichen körperlichen Erfahrungen, die Menschen machen. Zum Beispiel, bin ich Rechtshänder oder Linkshänder? Was hat zum Beispiel das Linkshändersein und Rechtshändersein mit der Art zu tun, wie ich spreche? Also wie?
Zum Beispiel gibt's da irgendwie.
Ja, Studien total dazu? Spannend. Ja, ja. Und zwar haben wir eine ganz gängige Metapher im Deutschen, aber in ganz vielen Kulturkreisen. Und zwar die Metapher, dass rechts gut ist und links ist schlecht. Deswegen sagen wir, es geht hier nicht mit rechten Dingen zu, oder wir sagen, das ist aber eine linke Type. Ja. Und zum Beispiel auch Rechtsabbieger versus Linksabbieger. In vielen Kulturen schüttelt man nur mit der rechten Hand die Hand, die linke Hand gilt als unrein und so weiter. Das heißt, wir haben ein kulturelles und auch sprachliches Begreifbarmachen von rechts als gut und links als schlecht. Jetzt ist es aber so, dass diese Metapher darauf basiert, dass der Großteil von uns die Erfahrung macht, dass mit der rechten Hand, denn wir sind Rechtshänder, Dinge gut funktionieren. Vor allem im frühkindlichen Alter und mit der linken Hand nicht so gut. Es entsteht eine Vernetzung im Gehirn, die assoziiert rechte Körperhälfte mit positiven Emotionen, linke Körperhälfte mit negativen Emotionen. Und weil der Großteil von uns Rechtshänder sind, haben wir eben diese sprachliche Konvention und auch kulturelle Konvention, zum Teil religiöse Konvention, das finden Sie halt überall. So, beim Linkshänder ist es genau andersrum. Der Linkshänder macht die Erfahrung, dass wenn er zum Beispiel als Kleinkind mit der linken Hand einen Keks greifen will, das funktioniert irgendwie nicht. Oder Spielzeug zusammenbauen will, funktioniert nicht gut. Entschuldigen Sie,
mit der rechten Hand.
Ja. Und mit der linken Hand ist es, funktioniert es richtig klasse. Ja. Das heißt, der Linkshänder, und das gilt für alle Linkshänder, macht die Erfahrung neuronal, dass die linke Körperhälfte mit positiven Emotionen korreliert und die rechte Körperhälfte mit negativen Emotionen korreliert. Daher ist es so, selbst im Erwachsenenalter, das wissen wir jetzt wiederum aus der Verhaltensforschung, dass Linkshänder Dinge auf der linken Seite immer positiver einstufen als auf der rechten Seite. Rechtshänder genau andersherum das machen. Zum Beispiel, wir haben es mal gemacht am Beispiel Obama, McCain, Bush und John Kerry, also zwei Linkshänder und zwei Rechtshänder. Da hat man sich angeschaut, die gesamten Presidential Election Debates, also die TV-Debatten rund um die Wahl. Und die Linkshänder, immer wenn die was Positives gesagt haben, also zum Beispiel McCain sagt, wir brauchen Steuererleichterungen für die Superreichen, mit links gestikulieren. Und wenn sie negative Dinge sagen, wie wir müssen endlich die Regulierungen im Umweltschutz abschaffen, ja, McCain, mit der rechten Seite gestikulieren.
Okay. Dagegen nehmen sich die Beispiele, an die ich jetzt dachte, aus Ihrem Buch ja fast schwach aus, also die ich aber auch sehr eindrücklich fand. Da gibt es diese Studie, wo Probanden einen Text gegeben wird. Der eine ist ein Text über einen Geparden, ein schnelles Tier, und der andere ist ein Text über eine Schildkröte. Und das Ergebnis ist, dass die ihre Geschwindigkeit danach an diesen Text anpassen.
Richtig, das ist ganz klassische Framing-Forschung. Man liest ein Wort wie Gepard. Und man weiß unter anderem über einen Geparden, dass er schnell ist. Also denkt man, weil der ganze Frame aktiviert wird, das ganze Denkgerüst im Kopf aktiviert wird, denkt man an schnelles Bewegen. Hinterher müssen dann Probanden zum Beispiel einschätzen die Gehgeschwindigkeit eines fremden Mannes. Und diejenigen, die vorher vom Gepard lesen, die sagen, der geht ganz schnell. Und diejenigen, die von der Schildkröte lesen, sagen, der geht ganz langsam. Den gleichen Effekt sehen wir eben tatsächlich auch im eigenen Fortbewegen und Handeln. Also an Worte wurde man herangeführt, die auch an Langsamkeit denken lassen. Dann sagt man diesen Probanden so, das Experiment ist jetzt vorbei, sie können nach Hause gehen. Und man sieht, dass signifikant diejenigen Probanden, die langsame Worte gelesen hatten, sich langsamer bewegen. Und zwar signifikant.
Das ist unglaublich.
Unmittelbar.
Wenn Sie sagen, Probanden und man testet das, wie sieht denn Ihre Arbeit aus? Also stehen Sie im weißen Kittel im Labor und verkabeln Leute wahrscheinlich nicht?
Nein, ich habe gar keinen weißen Kittel. Aber tatsächlich arbeite ich mit drei Methoden. Das eine ist die Gehirnforschung. Das mache ich mit Teams, die primär derzeit sitzen an der University of Southern California. Das ist in LA. So. Und da machen wir eben viele Gehirnscans. Da bin ich aber nicht diejenige, die im weißen Kittel Knöpfe drückt, sondern ich bin diejenige, die Experimente designt und hinterher die Daten auswertet und interpretiert. Denn ich bin von Haus aus keine Neurologin, sondern eben Linguistin, ne? Kognitive Linguistin. Die zweite Methode, da machen wir viel mit den Methoden der Sozialpsychologie, das heißt zum einen Umfragestudien und zum anderen Experimente, wie diejenigen, die wir eben jetzt auch kurz schon mal angesprochen hatten. Und der dritte Bereich ist die Diskursanalyse und da gehe ich von morgens bis abends Texte auf ihre versteckten Denkmuster hin durch und das mache ich in der Regel zu Hause auf dem Sofa da. Mit der Katze auf dem Schoß, genau. Das heißt, mein Schoß ist dann zugleich Schreibtisch für meinen Laptop und Sofa für die Katze. Das ist alles, machen wir ganz kooperativ.
Das heißt, Sie lesen unglaublich viel.
Ja, ich lese viel und ich schreibe viel. Ja. Sie hatten es ja eben schon angesprochen, die Kognitionsforschung ist ja recht jung. Wir nennen das in der Forschung drüben low-hanging fruit, also Früchte, die tief hängen. Das heißt, es gibt ganz viele Fragen, die wir jetzt aufgrund unserer neuen Methodik ganz anders durchleuchten und erforschen können, die sich anbieten, die dann auch ganz schnell gemacht werden. Und das heißt, Sie haben aufgrund der frischen Disziplin und der neuen Methoden und auch der Zusammenführung, der Synergie von Psychologie, Neuroforschung, Linguistik, haben Sie natürlich eine Flut, ja, an Wissen, das, na, vielleicht nicht täglich, aber doch schon wöchentlich, wenn nicht monatlich, produziert wird zu ganz wichtigen Fragen unseres Feldes. Wenn Sie da nicht viel lesen, dann sind Sie in kürzester Zeit abgehängt.
Und ist das jetzt ein Spezialfach von Ihnen, dass Sie sich so stark mit der politischen Sprache beschäftigen?
Absolut. Ich bin da auch ein bisschen alleine auf weiter Flur, muss ich sagen.
Gut für Sie?
Gut. Oder ist schlecht? Gut für mich, aber wirklich, manchmal wünschte ich mir dann mehr Kooperationspartner als die Katze auf dem Schoß. Ist tatsächlich so. Und ich kann Ihnen gar nicht sagen.
Warum ist das so?
Ja, ich kann Ihnen gar nicht sagen, wieso. Aber es ist tatsächlich so, dass bei uns, also George Lakoff, mein Doktorvater und auch mein Co-Autor mehrerer Bücher und auch mein Co-Autor mehrerer wissenschaftlicher Veröffentlichungen, George Lakoff ist wirklich in unserem Feld, in der Kognitionsforschung, die Person, die das Ganze auf politische Ideologie und Verhaltensforschung anwendet. Und zwar brillant. So. Ich bin damals zu ihm gegangen. Ich bin an die Uni Berkeley gegangen, weil ich mit ihm arbeiten wollte. Das ist jetzt viele, viele Jahre her. Jetzt bin ich natürlich, ich sag mal, von der Methodik und von der Ausrichtung her ganz stark durch ihn geprägt. Ich bin aber tatsächlich bei uns am Institut die Einzige, die mit einem derart klaren Vorhaben rüberging und gesagt hat, ich möchte das alles auf die Politik anwenden. Wir haben viele Leute, die wenden das an auf Zweitsprache Spanisch, auf Metaphern in der Poetik. Es gibt ja viel und das ist alles hochspannend. Aber wirklich dieses Dezidierte auf die Politik gehen, da war ich immer die Einzige bei uns am Institut tatsächlich, die das so gemacht hat. Und deshalb, und jetzt, das ist vielleicht auch das Gute an der Sache, hat das dazu geführt, dass ich mir ganz viele Leute außerhalb der kognitiven Linguistik gesucht habe über die Jahre, die mein Interesse teilen. Und das sind dann in der Regel Sozialpsychologen und Neurologen, also Gehirnforscher. Und da sind natürlich tolle Synergien entstanden. Aber tatsächlich, das ist einfach, das ist nicht Mode in meiner Disziplin, ja. Da bin ich wirklich ein Ausreißer.
Wird vielleicht zur Mode.
Ich würde das sehr hoffen, dass das zur Mode wird, dass der Trend zunimmt, die kognitive Linguistik und die Kognitionsforschung noch viel stärker auf die Politik und das demokratische Miteinander auszurichten, als es derzeit der Fall ist. Und dazu brauchen wir unter anderem Förderung, finanzielle Förderung für das Erforschen genau solcher Fragen. Und auch die ist nicht immer gegeben.
Das ist kein Schlusswort von Elisabeth Wiening. Das
ist aber ein trauriges Schlusswort.
Das finde ich auch. Wir hören noch ein bisschen Musik. Gil Landry haben Sie sich gewünscht, Just Like You. Und diese Musik, die führt uns ja tatsächlich direkt wieder nach Kalifornien. Ne?
Ja, genau, die führt uns direkt nach Berkeley. Und zwar, das war wirklich, also wirklich im ersten Jahr meines Lebens dort, spielte in einer Eckkneipe völlig verranzt, ich glaube Bier $2, spielte eine Band, die hießen damals The Kitchen Syncopators. Und Gil Landry war dort eben der Leadsänger. So, und sind wir irgendwie ins Gespräch gekommen, haben ein paar Bierchen getrunken, haben uns angefreundet und sind seitdem in Kontakt geblieben. Das ist jetzt über 10 Jahre her, dass wir uns kennen. Ich war damals noch Austauschstudentin. Und so, wir blieben in Kontakt, blieben Freunde und führen immer wahnsinnig gute Gespräche, aber haben nicht viel über Berufliches gesprochen. Und vor 2 Jahren ungefähr kam er irgendwie in Berkeley vorbei und sagte, Mensch, Elisabeth, kann ich bei dir auf dem Sofa schlafen? Habe ich gesagt, ja klar, komm vorbei. Und ich erwähnte das einer Freundin gegenüber. Dann sagt sie ja, Gil Landry, der Gil Landry. Und dann sage ich ja, wie der Gil Landry. Und dann stellt sich heraus, der liebe Gil hat, seit wir uns kennengelernt haben, ist er wohl hoch erfolgreich geworden, hat Emmys gewonnen.
Das haben sie nicht mitbekommen in ihrem Labor.
Gar nicht mitbekommen. Aber tatsächlich höre ich seine Musik mittlerweile mit Begeisterung und ja, und höre sie gerne und die hören wir jetzt zusammen.
Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Zwischentöne im Deutschlandfunk. Zu Gast ist heute die Linguistin und Kognitionsforscherin Elisabeth Wehling, die es nach Studienaufenthalten in Hamburg und Rom schließlich nach Berkeley in Kalifornien verschlagen hat, wo sie jetzt schon seit fast 10 Jahren, glaube ich, lebt und forscht zu politischem Framing. Tja, und dieses Interesse für Sprache, Politik und Psychologie könnte etwas mit familiärer Prägung zu tun haben, Elisabeth Wehling. Darüber reden wir gleich noch. Erst aber mal Musik, die Sie mitgebracht haben, und zwar Carmen Consoli, L'ultimo bacio. Was hat es mit diesem Titel auf sich?
Das war tatsächlich aus Studententagen. Und zwar bin ich ja nach dem Studium in Hamburg, bin ich dann nach Rom gegangen und habe dort zum Thema Berlusconi geforscht. Wobei so mit Anfang 20 in Rom zum Forschen, so viel Forschen kommt da gar nicht immer bei rum, weil dafür ist das italienische Leben doch einfach zu schön und zu lebensbejahend. Aber tatsächlich habe ich geforscht, aber unter anderem eben wurde ich großer Fan von Carmen Consoli, eine ganz tolle Sängerin, auch sehr auf, ich sag mal, freiheitliche Rechte, Emanzipation, Miteinander im eher konservativen Italien geprägt. Die hat mich wahnsinnig beeindruckt, hat eine tolle Stimme und dieses Lied eben für sie tatsächlich ungewöhnlich zart von der Art her, war damals ein Soundtrack zu einem Film, der damals gerade in den Kinos lief.
Riparo fraterno conforto, tendi le braccia allo specchio, ti muovi a stento e con sguardo severo, lascichi un malinconico modugno di quei violini suonati dal vento, l'ultimo bacio, mia dolce bambina. Brucia sul viso come gocce di limone, l'eroico coraggio di un feroce addio. Ma sono lacrime mentre piove.
L'ultimo bacio von Carmen Consoli heißt sie, richtig ausgesprochen, gewünscht von der Linguistin Elisabeth Wehling, die heute zu Gast bei uns im Deutschlandfunk in den Zwischentönen ist. Frau Wehling, die Sprachwissenschaft ist ja schon so ein ziemliches Spezialgebiet für Nerds. Mir ist es jetzt auch nochmal so richtig aufgefallen, als ich in der Vorbereitung auf das Gespräch ein paar Freunde darauf angesprochen habe, ob sie mir mal kurz Noam Chomsky erklären könnten, die alle gesagt haben, bitte geh mir weg damit. Wie hat es Sie denn dahin verschlagen, in dieses doch vielleicht eher abstrakte Gebiet, wo Sie ja eigentlich aus dem Journalismus, nicht aus dem Journalismus kommen, sondern Journalistin werden wollten?
Ja, das war, also ich sag mal, es begann damit, dass ich schon zu Schulzeiten in Hamburg-Bergedorf damals wahnsinnig fasziniert war und auch besorgt war angesichts des Themas Nazi-Propaganda. Ja, das war wirklich mein Thema zu Schulzeiten. Ich habe da alle Bücher gelesen, ich habe mir darüber Gedanken gemacht, ich habe an jeden Ecken und unter anderem natürlich auch mit meiner Großmutter, mit der ich sehr eng mein Leben lang war, die zu Nazi-Zeiten junge Frau war im Dritten Reich, habe ich mich ständig mit dem Thema beschäftigt und versucht rauszukriegen, wie kann das sein, dass eine Gemeinschaft wie das damalige Deutschland derart im Handeln geprägt wird, unter anderem durch Sprache. Natürlich nicht nur durch Sprache, aber das war wirklich ein Kerninstrument. Und dann hatte ich begonnen, Soziologie zu studieren und eben auch Journalistik und hatte gedacht, damit komme ich der Sache näher und wollte im Übrigen auch, wie Sie sagen, Journalistin werden. Ich hatte immer gedacht, ich werde so die nächste Anne Will, sag ich mal, ja, ganz bescheiden. So, meine Idee damals, so zu jungen Jahren. So. Und dann merkte ich aber, dass ich dieser Ideologiefrage nicht auf die Schliche kam mit Soziologie und mit
Ihre Großmutter hat da auch keine Antworten geliefert, oder?
Naja, sie hat viele Antworten geliefert, denn sie hatte viele Geschichten. Und tatsächlich ist es ja so, dass auch in der Forschung Geschichten, Mythen und auch so, ich sag mal, Anekdoten, das ist ja ganz oft Antrieb von Forschung, ne? Und wir schauen uns das dann an, eben in einer Studie exerzieren wir das durch mit empirischen Methoden, aber ganz viel Forschung ist ja inspiriert durch Lebensweisheit, ne? Das darf man ja gar nicht vergessen. Das ist ganz viel, die wirklich gute Forschung hat ganz viel mit Lebensweisheit und kulturellen Erfahrungen zu tun.
Naja. Jetzt habe ich Sie unterbrochen.
Ja, nee, genau, aber ich habe meinen Faden sogar noch behalten. Und zwar ging es dann tatsächlich deshalb in die Linguistik, weil ich merkte, mit Soziologie und Journalistik bzw. Kommunikationswissenschaft komme ich der Frage nicht auf den Grund, was passiert im Kopf eines jeden Mitbürgers, wenn er bestimmte politische Sprache rezipiert. Und so kam ich auf die Kognitionsforschung, die ja ins Gehirn hineinschaut, in das Denken hineinschaut, auch in das unbewusste Denken. Und da habe ich gemerkt, da liegt Gold. Ja, da liegt Gold, wenn ich verstehen möchte, wie demokratische Diskurse entweder gesichert werden können oder eben zerstört werden können durch Manipulation über Sprache.
Und dieses Interesse an der Kognitionsforschung hat Sie dann auch erstmals nach Berkeley geführt? Weil das ist ja hierzulande gar nicht so verbreitet, dieses Fach.
Richtig, richtig.
Warum das eigentlich?
Es wurde ja die Kognitionsforschung, die kognitive Linguistik wurde ja in Berkeley erfunden. Und zwar unter anderem von meinem Doktorvater George Lakoff damals und von Charles Fillmore, der bei uns am Institut war und jetzt leider vor um die 2 Jahre verstorben ist, in hohem Alter. Das heißt, ich wusste, wenn ich die kognitive Linguistik machen möchte und eben nicht die klassische Linguistik nach Noam Chomsky unter anderem, dann muss ich eigentlich idealerweise nach Berkeley, ja, dahin, wo es erfunden wurde. Nun ist das Problem, dass man am Linguistikinstitut in Berkeley pro Jahr 10 Doktoranden nimmt. Das heißt, mir war auch vollkommen bewusst, dass die Chancen nicht immer so gut sind. Und ich hatte da auch dann hier mit unterschiedlichen Beratern an der Uni Hamburg mich ausgetauscht. Und die sagten immer, ach, Frau Wehling, gehen Sie mal an die John Hopkins. Na, lieber ein Spatz in der Hand als eine Taube auf dem Dach.
Nicht
für mich. Und ich habe das dann eisern durchgezogen mit der Bewerbung und irgendwie tatsächlich landete ich dort. Aber das war der Grund. Und Sie haben recht, die Linguistik ist tatsächlich sehr nerdy, wie wir auf Englisch sagen. Ich war auch die Einzige, die da am Institut nicht mit Turnschuhen ungeschminkt aufschlägt, sondern noch so ein bisschen so mit hanseatisch und geschminkt und Absatzschuhen. Also ich war da ein bisschen schräger Vogel, ja, in meiner Community. Aber das muss man dann aushalten. Ne?
Das haben Sie auch beibehalten.
Das habe ich beibehalten.
Sie kommen aber auch aus einer sehr politischen Familie und wie Sie mir eben schon während der Musik erzählt haben, auch eine Familie, die engen Familienbande pflegt. Also ja. Wenn ich mir dann anschaue, dass Ihr Vater mit Willy Brandt zusammengearbeitet hat und Ihre Mutter Psychologin ist, dann denke ich mir eben auch, naja, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.
Genau. Genau. Also in meinem Fall ist der Apfel wirklich nicht besonders weit gekommen. Er ist sozusagen nach dem Gesetz der Schwerkraft gefallen und liegen geblieben. Ich muss dazu sagen, meine Eltern waren immer meine Vorbilder. Ich bewundere meine Eltern sowohl menschlich als auch von ihrer beruflichen Laufbahn und auch ihrer Berufung, denn beide verstehen ihren Beruf als Berufung, habe ich sie immer sehr bewundert und tue das nach wie vor. Mein Vater war tatsächlich im Team Willy Brandt, damals noch in Bonn. Mein Vater ist Richter dann letztlich geworden in Hamburg. Und mein Vater hat sein Leben lang sich stark mit Politik beschäftigt. Jetzt ist er mittlerweile aus dem Amt. Und was macht er? Er macht ehrenamtlich Demokratieentwicklung im Nahen und Mittleren Osten. So, das Mein Vater ist ein Mensch, dem Recht und Gerechtigkeit und wohlwollendes demokratisches Miteinander wahnsinnig am Herzen liegen. So, das hat mich nachhaltig beeindruckt und tut es auch heute noch. Meine Mutter war tatsächlich zunächst auch Juristin, denn in der Generation meiner Mutter gab es ein bestimmtes Set von Fächern, die für die Frau besonders viel Emanzipation gaben. Und das war unter anderem eben Jura. Also großes Ziel war, ich möchte emanzipiert sein als Frau, ich mache jetzt Jura, damit stelle ich mich erstmal gut auf. Tatsächlich hatte sie aber immer die psychologische Seele. Und sie hat dann auch, als wir jung waren, nochmal Psychologie dazu studiert. Sie hat dann Zusatzausbildung in Kommunikationspsychologie gemacht. Und seit ich denken kann, habe ich mich mit meiner Mutter in Gesprächen mit Psychologie und eben insbesondere Kommunikationspsychologie auseinandergesetzt. Und auch das hat mich nachhaltig geprägt.
Und wurde bei Ihnen viel über Politik oder wird bei Ihnen in der Familie viel über Politik diskutiert oder sind Sie sich alle einig?
Nein, wir diskutieren viel. Also wir sind uns einig bei bestimmten Fragen. Also es gibt schon mal einen Schwenk nach rechts oder nach links, auch bei den einzelnen Familienmitgliedern. Da haben wir auch demokratische Vielfalt, sage ich mal. Aber alles in allem ist das natürlich eine recht homogene Gruppe, ideologisch, ja. Und wir sprechen allerdings richtig viel über Politik. Also es geht mir auch oft so, wenn ich in Berkeley sitze und was Politisches passiert, dann der Griff zum Telefon und der Anruf bei meinem Vater und dann ein einstündiges Gespräch, was ist da gerade los, wie muss man das einordnen, wie geht's weiter und so. Also das politische Denken und die Auseinandersetzung über demokratische Prozesse und Herausforderungen sind tatsächlich bei uns auch familienkulturell ganz stark verwurzelt.
Was sagt denn Ihr Vater zum Beispiel über die SPD? Also wenn er mit Willy Brandt gearbeitet hat, wird er vermutlich Parteimitglied sein oder gewesen sein. Die SPD hat ja einen unheimlichen Schwenk gemacht. Also wenn ich mir die Agenda-Politik anschaue, da könnte man vielleicht auch nochmal über das Framing reden, ja, ne? Mit den Arbeitsagenturen und mit dem Bürger als Kunden und so weiter. Also da ist ja ein Paradigmenwechsel eigentlich passiert.
Sieht mein Vater auch so. Also dass letztlich derzeit der SPD natürlich ein Stück weit abgeht, also der ideologische Kern und das Kommunizieren dieses ideologischen Kerns und Diskurse, wie wir sie unter Willy Brandt gesehen haben, so nicht mehr stattfinden, aber auch zum Teil die Programmatik so nicht mehr stattfindet, dass man sagen kann, das ist eine ganz klare sozialdemokratische Linie. Da gibt es tatsächlich, da kämpft die SPD, denke ich, sehr mit sich, ja.
Musik aus Kalifornien. Diesmal stammt sie, glaube ich, oder zumindest der Hinweis von ihrem Bruder. Das haben sie mir vorher erzählt.
Ach, ja.
Das war Mason Jennings.
Ja. Also mein Bruder und ich schlingen eine sehr enge Freundschaft und waren eigentlich immer unzertrennlich. Und dann kam also diese große Lebensherausforderung, dass ich jetzt nach Kalifornien zog. Und wir wussten ja, das wird für viele Jahre sein, denn das PhD-Studium ist 6 Jahre, ne, an der Uni Berkeley. Und dann stellte er mir also diese CD zusammen, damals noch als selbstgebrannte CD mit selbstgestaltetem Cover von eben Mason Jennings, toller Musiker und ein Lied unter anderem eben das Lied California mit Bezug auf Kalifornien und das ist so das Lied, das erinnert mich an die ganz frühe Aufbruchzeit damals und und eben diese Verbindung auch nach Hause zum Bruder hin, ja.
Mit dem Sie täglich telefonieren, haben Sie erzählt.
Mit dem ich täglich telefoniere.
Das ist enorm.
Ja, das ist enorm.
Zu festen Uhrzeiten?
Nee, immer so, wie es kommt. Also wir haben ja 9 Stunden Zeitverschiebung. Ich bin 9 Stunden der Zeit hinterher, sag ich mal, in Deutschland. Und oft ist das dann so, dass er abends von der Arbeit kommt und sagt, textet mir kurz mit WhatsApp, ich bin jetzt in der Metro, bin in 10 Minuten zu Hause, ruf durch.
Don't you know, baby, I'm a leading man. I dig down deep when say I love you, and I can hold my own with the best of them. I guarantee you, you will never see nothing like this again. California, I hope that it wakes you from all of the darkness that I couldn't break. 'Cause I'm gonna miss you, I'm gonna miss you, I'm gonna miss you, I'm gonna miss you. Don't you know that I did the things I could? I rubbed your back when you were sleeping. And all along, baby, it was understood that you were leaving. Absolutely.
birthday since the very first day we met. California, I hope that it wakes you from all of the darkness that I couldn't break.
California, ein Titel von Mason Jennings, den sich die Kognitionsforscherin Elisabeth Wehling gewünscht hat. Heute unser Gast beim Deutschlandfunk in den Zwischentönen. Frau Wehling, Sie haben eben gesagt, Berkeley umweht der Mythos, man schafft es nicht. Sie haben es geschafft. Sie sind da schon ziemlich lange. Sie haben aber auch eben gesagt, das ist schon ein rauer Wind.
Ja.
Wie geht es denn denjenigen, die neben Ihnen da sind? Wie nehmen Sie die Studenten in Berkeley wahr?
Also wir haben ja bei uns College-Studenten und dann haben wir die PhD-Programme. Und das ist, ich sag mal, das PhD-Programm kenne ich aus der Perspektive, es selber zu durchlaufen. Und in den ersten 2-3 Jahren gibt es intensiven Kursaufwand. Also wir haben jeden Tag Unterrichte, jeden Tag auch Assignments, also Hausaufgaben letztlich, ist ja stark verschult, die wir machen müssen. Nebenher unterrichten wir alle, denn Teil der Ausbildung an der Uni Berkeley ist es, direkt auch selbst zu unterrichten, und zwar die College-Studenten, um wirklich ein völlig runder, ich sag mal, Wissenschaftler, Forscher und dann später Prof zu werden. Das ist richtig ressourcenaufwendig. Und ich sag mal, bei uns war es.
Das haben Sie jetzt schön ausgedrückt.
Ja, genau. Ressourcenaufwendig. Und bei uns war es wirklich so, diese ersten 2-3 Jahre, dass ohne Übertreibung kann man sagen, wir haben im Schnitt 2 Nächte die Woche gar nicht geschlafen und die anderen Nächte vielleicht 5-6 Stunden.
Also das Programm, ist was für die ganz Harten, muss man dann sagen, oder?
Ja, das ist was für die ganz Harten. Ich bin auch mit dem System so gar nicht im Reinen. Ich finde das auch nicht besonders gut, sage ich mal. Ich fände es schön, wenn es anders gestaltet wäre, aber es ist nun mal so, es ist die Realität. Das ist ein rauer Wind. Ich glaube nicht, dass das jungen Menschen gut tut. Aber wenn man drüben den PhD machen will in dem Fach, dann hat man da keine Wahl, ja.
Aber der linksliberale Geist von Berkeley, der hat sich noch erhalten?
Unbedingt, absolut. Den haben wir noch. Also zum Beispiel, ich wohne in einem alten Gebäude und rechts und links bin ich flankiert von sogenannten Co-ops, also Kooperativen. Da wird nackt draußen die Gartenarbeit gemacht und da leben irgendwie 60 Leute im Haus zusammen. Und regelmäßig mehrfach die Woche gibt es dann gegen 10 Uhr abends Trommeln und Uhrgeschrei und überhaupt. Und natürlich auch, ich sag mal, der Duft nach Marihuana, das ja legal ist in Kalifornien, herrscht auch vor. Ja, das ist einfach bei uns so. Und das ist schön, das wird jetzt natürlich zunehmend vertrieben. Auch Berkeley hat zunehmend natürlich Großinvestoren, die Häuser aufkaufen und aufhübschen und dann teuer weiterverkaufen oder vermieten, klar. Aber an und für sich sind wir schon noch das Sozialistennetz der 68er-Bewegung, nur eben in etwas modernerer Form.
Sie haben ja auch gesagt, Berkeley ist eine öffentliche Universität, also nicht privat. Die Leistung zählt, mit Geld oder mit einem Netzwerk kommt man nicht unbedingt weiter, was ja sehr sympathisch ist. Den Druck auf die Studierenden aber natürlich dann auch nochmal erhöht, weil klar ist, es geht wirklich nur um ihre Leistung. Ne? Mhm. Man bekommt immer wieder mit, dass die Selbstmordrate an diesen Elite-Unis in den USA extrem hoch ist. Stimmt das?
Ja, die ist extrem hoch, das stimmt. Wir haben in Berkeley eine der höchsten. Und zwar insbesondere unter der College-Bevölkerung, also die Jüngeren. Das sind ja, man kommt ja ans College in Amerika, da ist man 18, 19 und dann hat man 4 Jahre College. Das heißt, man ist noch jung, man ist noch zum Teil ungefestigt, man hat auch zum Teil noch nicht die Fähigkeit, mit emotionalen Herausforderungen und Stress, ich sag mal, reif umzugehen und da sozusagen Strategien entwickelt zu haben im Leben, wie man, ne, so durchs Leben kommt, ohne eben selbstdestruktiv zu werden, selbstzerstörerisch. Und der Selbstmord ist natürlich nun der Gipfel des Selbstzerstörerischen in dem Fall. Aber wir haben generell viele Probleme damit. Wir haben auch viele Probleme mit Schneiden, ja, mit Hautschneiden. Wir haben viele Probleme mit Studenten, die wirklich tief depressiv werden, die zum Teil Medikamente nehmen. Das ist bei uns wirklich so. Und ich hatte das ja eben schon gesagt, als wir darüber gesprochen hatten, was herrscht da für ein Wind an der Uni Berkeley. Ich halte das nicht für sinnvoll, dass man ein System hat, in dem das Lernen unter so viel Stress stattfindet. Aber es ist die Realität. Und zum Beispiel zu meiner Ausbildung hat es gehört, dass ich ganz früh schon, als ich begonnen selbst zu unterrichten, ganz früh mehrere Kurse belegen musste für Psychologie von College-Studenten, wie erkennt man Merkmale von Selbstmordgefährdung, an welche Ressourcen muss man verweisen, also das gehört drüben, das gehört zu der Realität.
Sie haben in einem anderen Interview gesagt, dass ihre Studenten teilweise auch im Pyjama auf dem Campus erscheinen. Mhm. In diesem Herbst haben wir mitgekriegt, dass das auch eine gewisse Modeerscheinung ist. Wie deuten Sie das? Mhm. Ist es Mode oder ist es Rebellion gegen vielleicht diesen Druck, ja, der da herrscht?
Ja, das ist Rebellion. Und ich glaube wirklich, also zum einen, bei der Arbeitsbelastung stellt sich die Frage, wann finde ich noch die Zeit, mich schick zu machen, zu schminken, mir was Schickes anzuziehen und an die Uni dann zu gehen. Das ist wirklich, zum Teil fallen die morgens aus dem Bett, machen noch schnell irgendeinen Essay zu Ende und rasen zur Uni und sind dann auch vor 10 Uhr abends nicht wieder zu Hause. Aber ich glaube, es ist eben auch tatsächlich die Rebellion, dass man sagt, ich bin hier schon in einem derart rigiden System. Jetzt mache ich mal vom Äußerlichen her nicht auf rigide, sondern ich bleibe genau in der Klamotte, die mir bequem ist, und das ist ganz oft die Pyjama-Hose. Also wenn Sie bei uns durch die Stadt gehen und bei den Studentencafés mal nach links und rechts schauen, da von Teddybär über Gänseblümchen bis zu kariert.
Auch noch solche.
Ja, na klar. Ja, die machen sich natürlich auch ein bisschen dann Spaß draus, ne? Also es sind dann schon die modischen Pyjama-Hosen, ja? Mhm. Ja. Mit Ugg-Boots dazu, ne? Mit diesen australischen Ugg-Boots.
Also genau. Doch sehr modisch.
Ja, das ist schon, das hat Stil. Das hat seinen ganz eigenen Stil.
Silicon Valley ist ja nicht weit entfernt von Berkeley. Aber wenn ich richtig informiert bin, ist Stanford eher die Uni, die mit dem Silicon Valley so eng verbandelt ist. Gibt es eine Meinung der Berkeley-Lehrenden zum Silicon Valley, wenn Sie sagen, wir sind so ein altes Sozialistennest?
Ja.
Hat man da vielleicht auch eher eine Distanz
ja,
zu Google, Facebook?
Nee, eigentlich nicht. Google und Facebook, mit denen machen wir viel. Die sind da schon dabei. Es sind auch viele, viele Studenten von der Uni Berkeley, die dann zum Beispiel Startups machen, also in allen möglichen Bereichen. Das ist schon, wir gehören schon zu Silicon Valley, muss man sagen, letztlich. Wir haben auch viele Kräfte, die dorthin gehen. Ich sag mal, es gibt natürlich zwischen Stanford und Berkeley ganz andere Regionalkonkurrenzen. Aber Sie haben recht, man würde die Uni Stanford dem Silicon Valley noch stärker zurechnen als die Uni Berkeley.
Elisabeth Wehling, Sie haben sich noch einen All-Time-Favorite gewünscht, nämlich, und der passt jetzt auch thematisch ganz gut, Janis Joplin, Mercedes-Benz.
Ja, genau. Ja, super. Das ist Janis Joplin, Mercedes-Benz, ist natürlich genau, das ist ja letztlich auch wieder gesellschaftskritisch, ja. Also sie wirft ja eigentlich die Frage auf, was macht einen glücklich, was braucht man zum Leben und und auf ihre ganz eigene Art und Weise. Ja, ein All-Time-Favorite, immer dabei, immer am Gepäck.
I'd like to do a song of great social and political import. It goes like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz. Oh, Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh, Lord, won't you buy me a color TV? Oh, Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down.
Oh Lord, buy me a Mercedes-Benz. Und den Song von Janis Joplin hat sich die Kognitionswissenschaftlerin Elisabeth Wehling heute zu Gast bei den Zwischentönen im Deutschlandfunk gewünscht. Die Wahl Donald Trumps hat Ihnen ja $500 Gewinn beschert, weil Sie in Berkeley anders als Ihre Uni-Kollegen auf seinen Sieg gesetzt haben. Sie waren die Einzige. War es Überzeugung oder Kalkül?
Nee, das war ein Experiment, das ich gemacht hatte. Das wussten meine Kollegen nicht. Ja, beziehungsweise ich hatte es erzählt, aber sie hatten dann, glaube ich, an meiner Statistik gezweifelt, weil sie gesagt haben, nee, das geht nicht, Hillary wird gewinnen. Und ich hatte es tatsächlich nachgestellt im Labor, hatte Leute genommen, die eben noch unentschieden, also Amerikaner, die wählen wollten und die waren unentschieden, ob sie zu Trump oder zu Hillary gehen. Und dann habe ich, zunächst habe ich ihnen Argumente faktischer Natur gegeben. Also Experten von der Uni Tineroy sagen, dass unter Trump in 5 Jahren die Arbeitslosenzahlen in den Himmel schießen. Und wir haben die Leute irgendwie weder nach rechts noch nach links rutschen sehen. Es war einfach nichts los mit faktischen Argumenten, die ja zum Teil wirklich dann auch eindringlich waren. Ja, die Wirtschaft wird in den Keller gehen und so. wollten die sich nicht bewegen. Dann habe ich einen Text entworfen, der eher so Sachen sagte wie, unter Experten der Universität Tinneroy sagen, Trump ist genau der strenge Vater, den unsere Nation jetzt braucht. Oder unter ihm werden wir wieder ein System der Belohnung und Bestrafung einführen in Amerika. Also ideologische Komponenten. Und diese unentschiedenen Wähler, diese sogenannten Swing Voters, gingen sofort signifikant rüber zu Trump. So, dann habe ich mir seinen Wahlkampf angeschaut, der über 18 Monate lief. Und ich habe gesehen, Monat für Monat für Monat hat Donald Trump mit seinem Team dafür gesorgt, dass Narrativen, also Geschichten stattfinden in seiner Kommunikation, die genau diese strengen autoritären Werte vermitteln. Und dann habe ich gesagt, das kann eigentlich gar nicht mehr anders ausgehen, als dass Trump gewinnt.
Das allerdings heißt, Sie haben eigentlich die besseren Umfragen gestellt, ja? Genau, kann man richtig, so sagen.
Man hätte sie buchen sollen. Man hätte mich buchen sollen. Ich habe ja tatsächlich, also wir sagen es jetzt scherzhaft, aber eigentlich, da ist auch viel Wahrheit daran. Ich habe ja tatsächlich unter anderem in meiner Forschung Methoden entwickelt, die erlauben, empirisch zu erheben, wie Menschen ideologisch ticken. Das sind neue Instrumente, die hat es so vorher nicht gegeben und die nutze ich natürlich in der Forschung. Die nutze ich aber auch, wenn es darum geht, sich mal in der Öffentlichkeit anzuschauen, wie ticken bestimmte, meinetwegen jetzt AfD-Wähler in Deutschland und so weiter. Es gibt da tolle Instrumente, die direkt einen Blick in das ideologische Gehirn freilegen. Und in dem Fall Trump und Clinton haben diese Instrumente, mit denen ich diese Studie gemacht habe, auch absolut wasserdicht gehalten und wir haben es dann gesehen.
Das ideologische Gehirn.
Das ideologische Gehirn, ja. Politik ist immer Ideologie. Und zwar im besten Sinne. Also Ideologie ist ja in den deutschen Diskursen immer schnell, hat so den Hauch von Nazi-Ideologie, ja. Aber wenn man Ideologie sich wirklich aus der Forschung nimmt, das ist einfach die Frage, aus welcher moralischen Perspektive heraus ordne ich Fakten und politische Herausforderungen ein. Und das kann ich aus einer eher autoritären Perspektive, in der Forschung streng genannt. Ich kann es aus eher einer progressiven, fürsorglichen Perspektive tun. Und diese Frage, welche Werte halte ich hoch, und zwar im Alltag, und mache sie damit automatisch, oftmals unbewusst, zur Grundlage meines politischen Denkens und Handelns. Dieser Frage gehen wir eben auf den Grund mit diesen Instrumenten.
Das ist ja schon sehr interessant. Also ich bleibe jetzt noch einen Moment bei den Umfragen, weil mit den Umfragen hadern wir ja zurzeit, beziehungsweise wir merken, die gehen nicht mehr auf. Das ist ja bei vielen Wahlen in den letzten Jahren so gewesen.
Ja.
Das heißt, eigentlich würden Sie sagen, es geht immer wieder um die Werte, die eine Partei vertritt oder ein Kandidat vertritt?
Also unterschiedliche Dinge sind relevant und wir wissen eben aus der Forschung, dass programmatische Zustimmung relativ irrelevant ist. Das heißt, Sie können, und übrigens, Sie haben es ja eben angesprochen mit den Umfragen, ein Teil unserer Forschung ist, dass wir uns Umfragen anschauen, die gemacht werden, ich sag mal von Meinungsforschungsinstituten und so weiter und da gibt es aus Sicht der Kognitions- und Ideologieforschung erhebliche Mängel in den Umfragen, weil zum Teil derart wenig Bewusstsein über Sprache und Ideologieforschung herrscht, dass Fragen gestellt werden, die eigentlich versteckte Experimente sind, wo die Leute eigentlich versteckt hin und her nach rechts und links geschoben werden und sie damit nicht die Antwort bekommen, die sie eigentlich wollen. So, das nur am Rande. Sie können Menschen fragen, wie stehen sie zu dieser Position zum Umweltschutz, zur Debatte um geflüchtete Menschen, wie stehen sie zu dieser Diskussion um Steuern. Und die Leute können ihnen sagen, dass sie programmatisch gar nicht bei einer bestimmten Partei sind, aber trotzdem für diese Partei wählen wollen. Und das funktioniert in der Regel aufgrund von Werten, weil die Menschen viel stärker in der politischen Entscheidung gehen auf Grundwerte und die Frage, vertritt jemand diese Grundwerte authentisch, als dass sie auf Positionierung gehen oder Fakten und Berechnungen und vermeintlich rationale Argumente, als Ronald Reagan gegen Jimmy Carter antrat. Da hat er sich von der UC Berkeley den Meinungsforscher Richard Worthlin geholt und hat gesagt, mach mir mal meinen Wahlkampf. So, dann ist Richard Worthlin in die Bevölkerung hineingegangen und hat mit seinen Fragebögen und hat eben gefragt, Ronald Reagan will zum Thema Abtreibung das und das machen, zum Thema Umwelt so und so. Und die Probanden, beziehungsweise die Mitbürger in dem Fall, sagten bei all den Punkten, die programmatische Punkte waren von Reagan, das wollen wir nicht, das finden wir nicht gut. Da stimme ich nicht überein, das will ich auch nicht und so weiter. Und am Ende hatte er die alles entscheidende Frage natürlich, für wen wollen Sie wählen? Und uns wurde ihm immer und immer wieder Ronald Reagan angekreuzt. Und dann hatte er dieses Problem, dass er zwar wusste, die Leute wollen für seinen Kandidaten wählen, aber wusste nicht wieso. Und wegen der programmatischen Einzelheiten konnte es nicht sein. Denn die teilten sie gar nicht. Und dann hat er eine ganze Reihe von Forschungsstudien dazu gemacht. Er hat auch tolle Bücher darüber geschrieben übrigens, Richard Worthlin. Und er hat unter anderem herausgefunden, dass die Leute für seinen Kandidaten wählen wollten, weil sie seine Werte teilten und ihn für authentisch hielten. Und zwar ungeachtet der Tatsache, dass sie seine Programmatiker nicht befürworteten. Und das hat so ein bisschen eine neue Phase der Ideologieforschung eingeleitet. Und heute wissen wir eben, Position, Programmatik, einzelne Fakten, alles schön und gut, ist auch alles relevant, aber es macht den Kohl nicht fett.
Und an der Stelle kommen wir dann wieder auf Donald Trump zurück und fragen, wollten seine Wähler seine Wahl versprechen oder fanden sie die Werte gut, die er vermittelt hat?
Also in erster Linie fanden sie mal seine Werte gut. Er hat eine starke sozialdarwinistische Geschichte gefahren. Na, die Reichsten sind ganz oben und sind auch die besseren Menschen. Er hat von sehr kleinen, familiären Gruppen gesprochen, hat gesagt, ach, unsere Nation ist wie eine Familie und was sollen wir jetzt hier so viele Fremde reinlassen? Er hat sich selber als Big Daddy begreifbar gemacht. Also er hat wirklich in dieser Kampagne sich als autoritärer, strenger Familienvater per se begreifbar gemacht. Und da haben die Leute drauf reagiert und das ist genau das, was wir in dem Experiment, das ich eben kurz umrissen habe, auch gesehen haben, ja, dass da einfach dieses ideologische Feld so gut kommuniziert wurde von ihm, dass die Leute, die das teilen, gesagt haben, da wollen wir hin. Und zwar auch Leute der Mitte, die sowohl der autoritären Ideologie als auch der eher progressiven, fürsorglichen was abgewinnen können. Ob jetzt diese Bürger, die für Trump gewählt haben, im Einzelnen immer seine politischen Vorhaben teilen, das ist überhaupt noch die zweite Frage. Und das muss genau, wie Sie es sagen, nicht der Fall sein. Zum Teil, weil man vielleicht die Vorhaben nicht gut findet, zum Teil aber auch, weil man die Inhalte der Vorhaben gar nicht durchdringt. Und dann natürlich nicht zuletzt bei Trump, zum Teil gab es ja gar keine klaren Vorhaben während des Wahlkampfs.
Ja, oder er hat jeden Tag was anderes versprochen.
Genau, ne? Und insofern sehen Sie, wie wenig die Programmatik im Zweifelsfall relevant ist, ja?
Aber trotzdem sagen Sie ja, der hat das richtig gut gemacht. Das war zwar auf ziemlich niedrigem Niveau, aber irgendwie hat Trump seinen Wahlkampf besser gemanagt oder seine Wortwahl als Hillary Clinton.
Viel besser. Trump hat einen viel besseren Wahlkampf gemacht. Trump hat einen Wahlkampf gemacht, der alle Leitsätze der Framing-Forschung bedacht hat. Ja? Also er hat sich ganz klar gemacht, was ist meine Ideologie, was ist mein Wertebild.
Was ist seine Ideologie?
Das ist die sogenannte strenge Ideologie. Die hat 35 Unterpunkte. Das ist ein relativ komplexes Gerüst, aber ganz zentrale Werte sind der Sozialdarwinismus. Also die Idee, dass Menschen gegeneinander kämpfen und diejenigen, die es zu finanziellen Ressourcen bringen oder auch zu sozialem Prestige, per natürlicher Selektion besser sind und Autoritäten sind über die anderen. Oder auch die Idee der Belohnung und der Bestrafung. Reiche dürfen nicht durch Steuern bestraft werden, denn das bringt das sozialdarwinistische System durcheinander und so weiter. So, er hat sich bewusst gemacht, das ist die Schiene, auf der ich fahre und fahren will. Und dann hat er Folgendes gemacht, völlig im Gegenteil zu Hillary Clinton. Sein Team hat sich vors Radio gesetzt und hat sich angehört, der ganz normale Mensch im Mittleren Westen oder wo auch immer. Wie spricht er über diese ideologischen Anliegen? Und danach haben sie einen Wahlkampf ausgerichtet. Das heißt, sie haben eine Sprache gefunden, die eine Sprache des Alltags ist. Und keine abstrakte Sprache, ich sag mal geradezu Expertensprache, wie wir es aus der politischen Debatte sonst öfter mal gewohnt sind. Und Hillary Clinton hat eben genau das Gegenteil gemacht. Erstens hat sie sich ideologisch nicht geklärt. Ganz im Gegenteil zu Bernie Sanders, ihrem Gegenkandidaten, der war absolut geklärt innerlich ideologisch. Sie hat sich nicht geklärt und sie hat auch nicht authentisch in der Sprache des Alltags ihre moralischen Anliegen vermittelt.
Aber dann wäre es vielleicht auch ein noch zynischerer und noch schrecklicherer Wahlkampf geworden, oder? Weil Sie sagen,
nein.
Sprache des Alltags. Also ja. Man könnte auch sagen, Sprache aus der Gosse. Also ich meine, es war ja total hart, was Herr Trump gesagt hat.
Ja, und das ist gut, dass wir darüber sprechen. Das ist nämlich so ein ganz generelles Missverständnis. Das sehe ich auch in Deutschland, wenn man sich jetzt die Debatten anguckt. Sind wir im postfaktischen Zeitalter und werden wir jetzt alle zu Politik rüpeln? Es ist ja so, wenn Sie ideologisch streng sind, also ich sag mal erzkonservativ, dann funktioniert für Sie unter anderem eine Kommunikation, die hochaggressiv ist. Denn das Verteidigen einer kleinen In-Group, also einer kleinen Kerngruppe, gegen den Rest der Welt und auch das Abwerten anderer Menschen, auch das Herabwürdigen anderer Menschen, zum Beispiel aufgrund von mangelndem Reichtum oder aufgrund von einer Hautfarbe, völlig egal. Das gehört zu dieser Ideologie. Das heißt, sie können in einfachen, klaren Worten alltagsnah kommunizieren, was diese Ideologie ist, und dann sind sie schnell beim Pöbeln. Und beim Anprangern der Political Correctness und beim unwürdigen Umgang mit anderen Menschen. Ganz genau. Aber wenn sie aus dem entgegengesetzten ideologischen Lager kommen und sie haben eine fürsorgliche, progressive Ideologie mit Kernwerten wie Empathie, Miteinander, individuelle und soziale Verantwortung, ein Blick auf die systemische Kausalität, Thema Armut, Thema Rassismus, Thema Sexismus, was sind die systemischen Ursachen für soziale Ungleichheit? Wenn all diese Dinge ihre ideologischen Anliegen sind, können sie das wunderbar in einer einfachen, alltagsnahen Sprache kommunizieren, und das hat mit Pöbel nicht das Geringste zu tun. Also da liegt ein ganz großes Missverständnis.
Man fragt sich ja heute, welche Ideologie steht eigentlich hinter einer Partei? Sie haben jetzt mit Donald Trump zu den strengen Vater verbunden. Ist das bewiesen, dass man daran Parteien so festmachen kann? Mhm. Quasi die Konservativen vertreten das Familienbild der Strenge und die Progressiven, die lassen sich eigentlich an einem fürsorglichen Familienbild festmachen.
Mhm. Ja, tatsächlich. Also diese Theorie, dass Menschen ganz automatisch und unbewusst aufgrund ihrer Familienwerte über die Politik denken und dass eher strenge Familienideale zu konservativer Politik führen und eher fürsorgliche Familienideale zu progressiver Politik führen. Diese Theorie, die hat George Lakoff aufgestellt, schon 1996, die heißt Moral Politics Theory, und die hatte er anhand von Diskursanalysen zunächst einmal, legitimiert, sag ich mal. Ich habe dann unter anderem in meiner Forschung diese Theorie einmal auf Herz und Nieren durchgetestet, ja, und habe auch diese Metapher getestet. Also George sagt ja, dass wir diese Familienwerte auf die Politik übertragen, weil wir alle automatisch die Nation als Familie begreifen. Und deswegen haben wir auch Worte wie Muttersprache, Vaterland, die Founding Fathers in Amerika, Mutter India, Mutter Russland und so weiter. Wir sprechen auch von Mutti Merkel im Übrigen. Mhm. Und wir hatten auch Papa Heuss. Naja, auf jeden Fall war die Idee, dass das aufgrund der Metapher passiert. Und auch das habe ich empirisch mal richtig durchgetestet, von vorne bis hinten mit Experimenten, und habe gesagt, gut, wenn wir jetzt Teilnehmer dazu bringen, unbewusst, das merken die natürlich nicht, dass sie diese Metapher noch stärker befürworten und sagen, ja, die Nation ist echt wie so eine Familie. Und indem sie bestimmte Texte lesen, die zum Beispiel sagen, diese Metapher ist unglaublich valide. Unter anderem, genau wie in einer Familie, haben wir einen Staatshaushalt. Wie eine Familienkasse. Und dann sagt man den Probanden eben, schreiben Sie nochmal 4 bis 5 Beispiele auf, was noch an einer Nation wie an einer Familie ist. Und hinterher testet man, ob sich dieses sogenannte Priming oder Framing direkt auswirkt darauf, ob die Menschen ihre Familienwerte jetzt noch stärker auf die Nation übertragen als vorher. Und die Antwort war glasklar, ja. Und wir haben das dann mit den strengen und fürsorglichen Werten durchgetestet und haben gesehen, dass sie tatsächlich auch eine Gesellschaft polarisieren können politisch, indem sie diese Familienwerte anträgern.
So, und jetzt, wie übertragen wir das auf die deutsche Politik, wo man ja eigentlich gar nicht mehr weiß, wer wofür steht? Eine Angela Merkel, die irgendwie aus einer konservativen Partei kommt, ist doch aber eigentlich in vielerlei politischer Hinsicht nach links gerückt. Mhm. Und dann haben wir eine SPD, die progressiv ist von ihrem Wesen her, aber nach rechts gerückt ist mit ihrer Agenda-Politik zum Beispiel. Also passt das da noch, dieses Modell?
Ja, das passt. Ich habe mich die frühen Jahre meiner akademischen Karriere immer damit herumgeschlagen, dass ich halt für Amerika eben dieses Phänomen bewiesen hatte, dass eben fürsorgliche Familienwerte zu progressiver Politik führen und strenge zu konservativer. Und das Ganze aufgrund einer unbewussten metaphorischen Meinungsbildung. Und immer wenn ich in Deutschland mit dem Thema vorstellig wurde, ob ich jetzt einen Vortrag gegeben habe oder so ein Interviewgespräch wie jetzt mit uns beiden hier oder so, dann kam immer sofort dieses vermeintliche Totschlagargument, ja, aber in Deutschland sind wir ein Mehrparteiensystem, ne? Naja, und durch diese wiederholte Erfahrung machte ich mich dann daran, das alles mal für Deutschland durchzudeklinieren, und habe dann mit den Deutschen, also der deutschen Bevölkerung, über große Online-Befragungsstudien und auch experimentelle Studien gezeigt, dass genau wie in Amerika auch bei uns diese Modelle halten und sogar, halten sie sich fest, noch stärker die politische Ausrichtung vorhersagen. Das heißt, die Aufteilung streng fürsorglich, die wir in Amerika sehen, ist in Deutschland noch akzentuierter, noch stärker. Aber im Gegensatz zu Amerika, wo man die Demokraten und die Republikaner hat, haben wir in Deutschland mehr Parteien, die sich unterschiedlich aus diesen beiden Ideologiemodellen bedienen. Zum Beispiel die strenge Ideologie auf die Wirtschaft anwenden und die fürsorgliche auf soziale Themen. Oder die, also einmal nach rechts, einmal nach links schwenken, je nach Wetterlage politisch. Also wir haben viele Typen, die nennen sich, und damit mache ich es rund, die nennen sich bikonzeptuell. Bikonzeptuell bedeutet, dass sich politische Akteure aus zwei Ideologiemodellen speisen, fürsorglich und streng. Und damit immer in der politischen Gestaltung, aber auch in der Kommunikation hin und her gerissen sind zwischen diesen beiden Modellen und dann den Mitbürger möglichst verdeutlichen müssen, aus welchen Werten speisen wir uns und wie setzt sich das bei uns zusammen versus meinetwegen einer anderen.
Das ist natürlich schwieriger, als wenn man eindeutig einen Wert. Also das heißt, die Parteien der Mitte haben derzeit per se ein Problem, weil sie einen Konkurrenten rechts und einen links von ihnen haben, die eindeutig einen Wert vertreten und es damit leichter haben. Also was heißt das für unsere, für das Bundestagswahljahr 2017, in dem wir sind?
Naja, das heißt, also zunächst mal heißt es für dieses Jahr, dass die Parteien wie CDU und auch SPD, aber auch Grüne und auch FDP wirklich hinterherhinken, was das Begreifbarmachen der eigenen Ideologie betrifft. Ja? Also sowohl die AfD als auch die Linke im Übrigen haben viel klarere, eindeutigere moralische Botschaften. So. Das heißt jetzt nicht für die Großpartei, ich nenne sie jetzt mal Großpartei, wie soll man die nennen? Das ist ja so ein neuer Trend, ne, dass man die jetzt so zusammen gruppiert. Also ich sag mal, die übrigen Parteien haben natürlich die Herausforderung, sich ideologisch begreifbar zu machen. Natürlich muss die Programmatik mit der Kommunikation übereinstimmen. Das heißt, zum Teil sind das auch inhaltliche Entscheidungen, mit welcher Programmatik gehen wir in den Wahlkampf. Und dann muss man einfach viel klarer die eigenen ideologischen Prämissen benennen. Und derzeit ist es tatsächlich so, dass die AfD eine glasklar strenge Ideologie macht. Ja, fast schon übertrieben streng, wenn man es aus der Ideologieforschung betrachtet. Die Linke sehr starke fürsorgliche Komponenten hat und die anderen Gruppen sich da wirklich noch anders aufstellen sollten, sprachlich.
Das Thema Flüchtlinge muss ja auf jeden Fall Teil dieses Wahlkampfs werden oder wird es sein. Da hat eine Angela Merkel eine Willkommenskultur sozusagen als Kanzlerin vorgelebt. Es sind über 1 Million Geflüchtete nach Deutschland gekommen. Der Kurs, den hat sie längst korrigiert, ne? Aber er hängt ihr quasi noch an. Mhm. Also wie soll sie sich verhalten?
Na, Angela Merkel und ihr Team müssen sich überlegen, wie sie sich programmatisch aufstellen wollen. Also ich glaube, dass zunächst mal muss da eine inhaltliche Entscheidung fallen, wie soll mit dieser unglaublichen politischen Herausforderung umgegangen werden. Und Kanzlerin Merkels erste Intuition und Handlungsweise war ja tatsächlich die ganz stark, im Übrigen fürsorglich ideologisch, nach dem Prinzip ausgerichtet der Empathie. Die Empathie ist der Kernwert der fürsorglichen Ideologie und da erkennen Sie auch das Bikonzeptuelle bei der Person Angela Merkel, aber auch der CDU durchaus. Was muss Frau Merkel jetzt machen im Wahlkampf? Sie muss natürlich, nachdem sie inhaltlich geklärt hat mit ihrem Kampagnenteam, wo es hingehen soll ideologisch, muss sie das sprachlich verdeutlichen. Das kann heißen, hin zu einer strengeren Politik der nationalen Abschottung oder hin zu einer fürsorglicheren Politik der internationalen Kooperation, der Empathie und letztlich des Prinzips, dass alle Menschen gleichermaßen in Wert und Würde sind und dass wir eben Schutz geben vor Verfolgung. Ich fand das Framing der Willkommenskultur vollkommen falsch. Das kam aber auch nicht von der Kanzlerin, sondern es war einfach, das kam bei uns in der Debatte auf. Jemand willkommen heißen, das heißt jemand freundlich grüßen, das hat mit Integration und der Frage von langfristiger systemischer Programmatik rund um die Frage, wie nehmen wir jetzt Geflüchtete langfristig bei uns auf, gar nichts zu tun. Das war ein ganz kurz gegriffenes Wort. Aber ja, es bleibt spannend. Natürlich sage ich mal, diese ganz fürsorglichen Geschichten bieten sich eher für die SPD-Grünen an. So, dann müssen sie aber auch gefahren werden im Wahlkampf.
Mhm.
Ja,
Also die Grünen sprechen sich ja jetzt auch für eine Wiedereinführung der Vermögenssteuer aus. Mhm. Auch ein schwieriges Wort vermutlich. Mhm. Und jeder denkt doch sofort, wie mutig von den Grünen, weil sie sich damit wahrscheinlich ein paar Wähler wegschießen.
Ja, Wahlkämpfe sind ja immer ein gutes Beispiel für Framing. Wir haben das schon vor 4 Jahren gesehen im Wahlkampf, als die Grünen auch rausgegangen sind mit der Programmatik höhere Steuern. Allerdings nutzte man Geschichten und Schlagwörter, die das nicht ideologisch vermitteln. Man sprach zum Beispiel von der Steuerlast und der Steuerbelastung und der Steuerbürde. Und Sie merken, das sind alles negative Konzepte. Wenn ich aber eine Politik gestalten möchte, aufgrund der Vorstellung, dass Steuern uns gut tun, dann sollte ich sie mal tunlichst nicht benennen als Last, Bürde, Belastung und etwas ganz, ganz Negatives.
Sondern
das ist ein gutes Beispiel. Also das Steuern beitragen. Man kann zum Beispiel, also da kann man für eine Kampagne, kann man jetzt eine ganze Reihe von auch witzigen zum Teil Sachen machen. Das heißt, Sie könnten zum Beispiel Steueroasen umbenennen, Steuerwüsten. Sie können auch von Deutschland sprechen als Steuerparadies, weil man hier über seine Steuern sich ein wahnsinnig gutes alltägliches Leben sichert. Unser toller Polizeischutz. Schauen Sie sich an, wie tolle Umweltschutzgesetze wir haben. Schauen Sie sich an, wie gut wir alle kollektiv die Bildung machen und so weiter. Das heißt, Sie können durchaus solche Konzepte, solche Frames mal nehmen und sie umdrehen. Aber wenn man alleine schon mal weggeht von Schlagwörtern wie Steuerlast und Steuerbürde und nicht mehr ständig sich kommunikativ damit ins Knie schießt, wenn man sagen will, ich finde Steuern gut, aber ich benenne sie negativ. Da schon mal rauszugehen, das wäre ein Riesenfortschritt. Oder nicht zu sprechen vom Steuerzahlen, sondern vom Steuern beitragen. Denn, und jetzt sind wir wieder bei der Linguistik und jetzt merken Sie zum Abschluss nochmal richtig, dass ich wirklich auch Linguistin bin. Beitragen ist etwas, das können Sie nur zum Kollektiv. Wenn ich zu Ihnen jetzt sage, ich habe zu dem Essay beigetragen, dann wissen Sie sofort, das muss ich Ihnen nicht sagen, das ist die sogenannte Frame-Semantik des Wortes, wissen Sie sofort, dass ich nicht alleine Handelnde war. Das heißt, Sie wissen, es gab ein kollektives Handlungsziel, eine Handlungsintention und ich habe dazu beigetragen mit anderen. Wenn wir jetzt davon sprechen, dass wir Steuern beitragen, haben wir sofort das Kollektiv und das wohlwollende Miteinander, das unserem Steuersystem zugrunde liegt, kommuniziert. Und was ist Zahlen? Für Dinge bezahlen im Alltag bedeutet, sich Dinge kaufen, die man konsumieren möchte. Das bin ich mit dem Geld, was ich habe und im Übrigen kaufe ich mir auch noch nur das, was ich haben möchte. Und jetzt sind wir ganz schnell bei Argumenten wie Privatisierung, ne? Steht der Staat im Wettbewerb mit anderen Dienstanbietern zum Beispiel. Wir sind ganz schnell bei Argumenten wie, naja, wieso soll ich über mein Steuergeld für die Bildung anderer Leute Kinder zahlen? Ich habe gar keine Kinder. Und jetzt sehen Sie, das ist wirklich ein tolles Beispiel. Das kleine Wörtchen zahlen aktiviert ein Frame der ökonomischen Transaktion, also des Austausches von Geld gegen Service oder Produkt. Und das ist eigentlich nicht die Idee unseres Steuersystems.
Frau Wehling, wann gehen Sie in die Politik?
Steht in den Sternen. Ich muss ja erst noch Journalistin werden, das hatten wir schon besprochen eben.
Aber es ist nicht ausgeschlossen.
Man weiß ja nie, was wird im Leben.
Okay. Aber trotzdem gut, dass ich die deutsche Version von Herr dann erstmal nicht mitgebracht habe. Das ist nämlich der letzte Musiktitel, den Sie sich gewünscht haben, Aquarius aus dem Musical Herr. Ja, die Musik zur Hippie-Bewegung der 60er Jahre.
Ja, sehen Sie? So schließt sich der Kreis. Berkeley war ja die Wiege der 68er-Bewegung, ja, das Free Speech Movement. Wir haben auch übrigens am Campus immer noch das Free Speech Movement Café. Und diese CD war eine meiner ersten CDs schon zu Teenager. Nee, gar nicht CD, Kassette. Das waren noch Kassetten.
Sie haben noch Kassetten gehabt.
Ich habe noch Kassetten gehabt. Ich bin ja auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen, ne?
Ach so.
Ich bin mit Kassetten groß geworden, ja. Nee, genau. Und so, ja. Und jetzt sitze ich da, wo es herkommt.
Die Linguistin und Kognitionswissenschaftlerin Elisabeth Wehling war zu Gast in den Zwischentönen heute. Vielen Dank für diesen Besuch im Studio, hat mir großen Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Geht mir ganz genauso. Vielen lieben Dank.
Und nächste Woche bei den Zwischentönen im Deutschlandfunk ist der Musiker Michael Küttner im Gespräch mit Michael Langer.
This is the dawning of the
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.